Tages.
NDR Info. Themen des Tages.
Es ist der Tag nach der Wahl in Frankreich. Europa ist aufgewacht mit der Tatsache, dass jedes dritte Kreuz auf einem Wahlzettel an die Partei der Rechtspopulistin Marine Le Pen ging. An den Rassemblement National, früher Front National. Was versprechen sich diejenigen, die sich so entschieden haben von Le Pen? Wie steht Macron jetzt da und welche Folgen könnte eine rechtspopulistische Mehrheit für die EU haben? Das ist unser wichtigstes Thema an diesem 1. Juli. Aber es geht in den Themen des Tages auch nachher um Cannabis. Der 1. Juli ist da auch ein wichtiger Tag und Anlass zur Frage, ob jetzt die große Freiheit kommt. Die Themen des Tages auf NDR Info mit Sabine Rhein. Willkommen. Es war der 9. Mai, dem Tag der Europawahl. Präsident Emmanuel Macron reagierte auf die massive Niederlage seiner Partei mit der Ankündigung, schon 3 Wochen später das Parlament neu wählen zu lassen. Und heute sagen viele, er hat sich verzockt. Denn wenn er kalkuliert hatte, dass Frankreich eigentlich anders tickt als bei der EU-Wahl, dann musste er gestern Abend erkennen, dass es die Fans der Rechtspopulisten ernst meinen. Gut 33% im ersten Wahlgang für den RN und seine Verbündeten noch weiter rechts. Auf der anderen Seite des Bündnisses der Linken, der Front Populaire, darunter auch extremistische Stimmen mit 28%. Macrons Unterstützer landeten mit gut 20% nur auf Platz 3. Die Stichwahlen am kommenden Sonntag werden dann endgültig zeigen, wie viel Macht die RN-Leute im Parlament tatsächlich bekommen. Und so galt es schon heute für alle an Strategien für den nächsten Wahlsonntag zu stricken. Julia Borotta über den Tag danach in Frankreich.
Nach der Wahl ist vor der Wahl. Der Chef des Rassemblement National, Jordan Bardella, hat als neuen Hauptfeind das Linksbündnis Nouveau Front Populaire ausgemacht. Eindringlich warnt er seit gestern Abend davor, dass der umstrittene Anführer der Linksradikalen La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, Regierungschef werden könnte. Obgleich dies eine Vielzahl linker Politiker dementiert, versucht Bardella mit dieser Angststrategie bei konservativ-bürgerlichen Wählern zu verfangen. Ich strebe eine absolute Mehrheit an, um das Land wieder aufzurichten. Ich bin der Einzige, der in der Lage ist, den linken Anführer Jean-Luc Mélenchon zu schlagen. Bardella inszeniert sich als bürgerliches Bollwerk gegen die vermeintlich linken Chaoten. Mathilde Panot, die bis vor der Auflösung des Parlaments noch Fraktionsführerin von La France Insoumise war, wehrt sich gegen die Dämonisierung ihres Lagers. Schuld daran sei im Grunde Präsident Macron. Er sei es gewesen, der im Wahlkampf die Linke für genauso gefährlich erklärt habe wie die extreme Rechte. Diese Logik zeugt doch von einem moralischen Scheitern. Wenn Sie auf der einen Seite Leute haben, die sagen, Hitler hätte nicht genug Zigeuner getötet, dann kann man doch die nicht auf eine Stufe mit uns stellen. Wenn Sie Leute haben auf der extremen Rechten, die sagen, es gebe 2 Sorten von Franzosen, die echten und die, die es nur auf dem Papier seien, dann müssen wir doch aufstehen und uns dagegen wehren, über einen Kamm geschert zu werden. Macron hatte während des Wahlkampfes vor einem Bürgerkrieg gewarnt, sollten das extremrechte oder das linke Lager an die Macht kommen. Nun aber ist Macron auf das linke Lager angewiesen, um den RN aufzuhalten und wenigstens seine relative Mehrheit im Parlament zu erhalten. Deshalb hat er eine Wende vollzogen. Er hat seine eigenen Kandidaten aufgefordert, immer dann ihre Kandidatur in der Stichwahl zurückzuziehen, wenn ein Linker besser platziert ist, um den RN zu schlagen. Das ist eine krasse Wolte, die nicht alle mitmachen wollen. Etwa Yael Braun-Pivet, Präsidentin des aufgelösten Parlaments. Sie wirft einigen Mitgliedern der weit links stehenden La France Insoumise Antisemitismus vor. Die allermeisten im linken Lager stehen für republikanische Werte ein. Ich kann sie unterstützen, Grüne, Sozialisten, Kommunisten. Aber bei La France Insoumise schaue ich von Fall zu Fall. Tut mir leid, da differenziere ich. Im Präsidentenlager herrscht Katerstimmung nach der ersten Runde der Parlamentswahlen. Stundenlang beratschlagten Macron und seine Minister und Ministerinnen am Nachmittag im Élysée über das weitere Vorgehen. Französische Medien sprechen von einer äußerst angespannten Stimmung. Denn alles scheint verloren aus Sicht der Macronisten. Der rechtspopulistische Rassemblement National steht vor den Toren der Macht. Die Linke ist gestärkt, das eigene Lager nicht nur geschlagen, sondern auch zerstört. Macron hat die bedingungslose Gefolgschaft seiner eigenen Leute eingebüßt. Nun hofft er, den Karren irgendwie aus dem Dreck ziehen zu können, doch die Lage ist festgefahren. Keine gute Ausgangslage für den erträumten Neustart.
Macron also in schwerer See und alle fragen sich, wie sie sich für den zweiten Wahlgang aussichtsreich aufstellen können. Rechts wie links. Aber es war gestern ganz klar ein Erfolg für Marine Le Pen. Und ich habe den Politikwissenschaftler des Deutsch-Französischen Instituts, Dominique, Moment, wo ist der Name? Dominique Grillmeier, pardon, gefragt, was sich die Menschen eigentlich erwarten von Marine Le Pen.
Tja, die Erklärung ist die weit verbreitete Unzufriedenheit. Makroökonomisch gesehen ist die Lage schon besser als die Stimmung, würde ich sagen. Bei niedriger Arbeitslosigkeit, historisch niedrig, auch unter jungen Menschen, vielen ausländischen Direktinvestitionen, Reindustrialisierung, die voranschreitet. Also die Lage ist nicht so schlecht, aber die Stimmung ist schlecht. Mhm. Vor allen Dingen unter denjenigen, die über relativ geringes Einkommen verfügen und mit ihrer Situation einfach nicht zufrieden sind. Das betrifft in erster Linie den ländlichen Raum. Gleichzeitig muss man allerdings sagen, der Rassemblement National hat sich auch darüber hinaus breite Gesellschaftsschichten erschlossen. Er hat sein Wählerreservoir historisch bei den Arbeitern und den kleinen Angestellten, aber hat das ausgebaut und kann jetzt über die Generationen hinweg und die Gesellschaftsschichten hinweg große Erfolge feiern.
Aber was denken Sie, was kann Ihnen Marine Le Pen bringen?
Ich weiß nicht, ob man sich wirklich die Frage stellt oder ob es nicht vielmehr dieses, wir haben schon vieles ausprobiert, hat alles nicht funktioniert, jetzt probieren wir halt noch den RN aus, ist. Man fühlt sich ein Stück weit heimatlos, offenkundig, bei den Parteien, denen man traditionell das Vertrauen geschenkt hat.
Und das sind die Linken eher?
Das sind die beiden großen, historisch großen Parteien, die Macron quasi zerschossen hat seit 2017, wo die Konservativen tatsächlich kaum mehr Möglichkeiten haben, an ihrer Situation noch großartig was zu ändern. Die Linke erlebt ja gerade nach dem Europawahlkampf von Raphael Glucksmann so ein kleines Revival, eine Renaissance, hat sich dann zusammengeschlossen, um schlagkräftig zu sein. Aber ja, das klassische Parteiensystem ist ja eine Auflösung in Frankreich. Und da entsteht dann vielleicht auch ein Stück weit Orientierungslosigkeit. Und nicht zu vergessen, Marine Le Pen hat diese Partei, seit sie von ihrem Vater übernommen hat, einfach, wie es so schön heißt, entdämonisiert. Sie hat von vielen klassisch rassistischen und sonstigen Aussagen Abstand genommen. Das kann man jetzt als Wolf im Schaffell bezeichnen, aber sie hat es so angestellt, dass diese Partei mittlerweile für breite Schichten wählbar geworden ist, unabhängig davon, was da für ein Programm dahinter steht.
Aber warum ist es Macron nicht gelungen, für diese Menschen auch eine Identifikationsfigur zu sein? Oder hat das gar nicht erst versucht?
Ja, Macron ist Macron. Und das hat so geführt, dass er in den letzten Jahren sehr, sehr viel an Zuspruch verloren hat. Nun darf man nicht sagen, er wurde von allen 2017 gewählt. Er ist damals schon teilweise sehr reserviert aufgenommen worden, gerade in den weniger einkommensstarken Schichten. Ja, also dieses Etikett des Neoliberalen, das hat ihm schon immer angehaftet. Da war große Zurückhaltung vorhanden. Bei anderen ist mittlerweile die Enttäuschung groß, dass er dieses en même temps, das Beste von links und rechts, einfach nicht vernünftig zusammenbekommen hat, dass er sich natürlich auch immer wieder zu waghalsigen Aussagen verleiten lässt, die nicht gut in der Bevölkerung ankommen und die jetzt dazu geführt haben, dass man ihm tatsächlich das Vertrauen entzogen hat und dass vor allen Dingen auch sehr viele gemäßigt linke Wähler wieder abgewandert sind.
Kylian Mbappé, der Starfußballer der Franzosen, gerade in Deutschland auf Arbeit sozusagen bei der Europameisterschaft. Er hatte aufgefordert, wählen zu gehen, speziell die jungen Leute. Und die Wahlforschung sagt heute, sie hätten das linke Lager gestärkt. Ist da schon eine Gegenbewegung also entstanden?
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Also die Wahlbeteiligung ist tatsächlich kräftig gestiegen. Das zeigt, es geht um was. Ja, meistens war es ja bei den Parlamentswahlen so, die finden seit und 20 Jahren unmittelbar nach den Präsidentschaftswahlen statt für gewöhnlich. Das ist dann die Gelegenheit, einem frisch gewählten Präsidenten einen Vertrauensvorschuss zu geben, indem man ihm eine Mehrheit im Parlament beschert. Nun finden außerplanmäßig diese Parlamentswahlen statt. Und ja, jetzt sieht die Situation ganz anders aus.
Ich meinte vor allem aber auch eine Gegenbewegung zum RN. Und das ist ja eine Spaltung der Gesellschaft in Frankreich.
Das ist eine absolute Spaltung, eine große Spannung, die da zum Tragen kommt. Und ja, dadurch, dass das Linksbündnis schnell entstanden ist, viel schneller, als sich das Macron wahrscheinlich hätte ausmalen können, hat man in diesem Bündnis eine Möglichkeit gesehen, den Rassemblement National zu verhindern. Das hat ihm guten Zuspruch ermöglicht, reicht aber nicht, um Regierungsverantwortung zu übernehmen. Dazu ist der Rassemblement National zu stark. Insofern geht es jetzt wiederum nur um Schadensbegrenzung. Die Linken haben dazu aufgerufen, auf keinen Fall den Rassemblement National zu wählen. Im Zweifel dann doch wieder nur für das geringere Übel Macron oder andere Parteien aus dem Präsidentenlager. Also es geht um eine Verhinderungsstrategie. Mehr ist jetzt auch wieder nicht mehr möglich.
Welche Chancen hat Macron aus Ihrer Sicht in der zweiten Runde noch ein paar mehr Stimmen an seine Seite zu holen? Und welche Folgen hat das für die Politik, wenn es ihm nicht gelingt?
Also aufgrund der hohen Wahlbeteiligung sind auch die Stimmzahlen für Macron ein wenig in die Höhe gegangen. Aber er ist mit seinem Block zunächst mal relativ weit abgeschlagen gegenüber dem Rassemblement National und der Linkspartei. Und jetzt ist ja die Frage, wie sortiert sich das Feld und gibt es schlussendlich nächste Woche eine absolute Mehrheit für einen der Blöcke? Tatsächlich eher unwahrscheinlich, wobei man mit Projektionen wirklich sehr, sehr vorsichtig sein muss. Also ist das wahrscheinlichere Szenario, dass keiner der Blöcke eine Mehrheit bekommt, mit der er regieren kann. Und dann wird es interessant. Und dann wird der Versuch einmal mehr kommen, dass man aus den Blöcken die Gemäßigten herauslöst und doch versucht, noch irgendeine Form von großer Koalition von gemäßigt konservativ bis sozialdemokratisch grün möglicherweise zusammenzuzimmern, um eine Regierungsfähigkeit in diesem neu gewählten Parlament herzustellen.
Das heißt, Sie sehen schon noch eine Chance, wenn auch vielleicht eine kleine, dass Macron in den nächsten 3 Jahren noch seine Politik durchsetzen kann?
Lange nicht mehr so wie in seiner ersten Amtsperiode, nicht mal mehr so wie jetzt unter den Bedingungen einer relativen Mehrheit für sein Lager. Es würde extrem kompliziert. Und Frankreich hat ja nun wahrlich nicht diesen Reflex, Koalitionen zu bilden, schon gar nicht über diese Lager hinweg. Insofern ein extrem schwieriges Unterfangen. Das kann nur noch funktionieren durch einen Appell an die Verantwortungsbereitschaft demokratischer Kräfte, um eine Totalblockade zu verhindern.
Sagt Dominik Grillmeier, Politikwissenschaftler am Deutsch-Französischen Institut. Tja, natürlich, für die EU war diese Wahl in Frankreich auch sehr wichtig und nicht nur mit Blick auf den berühmten deutsch-französischen Motor, der als treibende Kraft der EU gilt. Katrin Schmidt ist uns live aus Brüssel zugeschaltet. Wie fielen denn die Reaktionen aus auf den Erfolg von Le Pen und ihrer Bewegung?
Also gar nicht offiziell. Man muss dazu sagen, die EU-Spitzen, die halten sich immer zurück nach solchen Wahlsonntagen in den Mitgliedsländern, egal jetzt, wie es ausgegangen ist. Und in diesem Fall würde man natürlich ohnehin sagen, man wartet den kommenden Sonntag ab, aber klar, ein Ergebnis steht ja auch schon fest, das nimmt man hier zur Kenntnis, nämlich das Scheitern Macrons mit dieser Idee, Neuwahlen könnten die Wende bringen. Das haben wir jetzt auch gerade gehört. Das fanden in Brüssel, muss man sagen, viele von Anfang an eine super schlechte Idee, also viel zu riskant. Harakiri fast schon, so waren auch die ersten Reaktionen am Abend der Europawahl, als ja Macron überraschend diese Neuwahlen ansetzte. Und deswegen hat man jetzt von Anfang an sorgenvoll geschaut, tut das weiterhin und steht irgendwie in der Erwartung, dass auch in der EU jetzt, ich sag mal, nicht auf einmal alles anders wird, aber dass die Dinge mühsamer werden, wenn Frankreich, das zweitgrößte EU-Land, keine stabilen Regierungsverhältnisse hätte. Also, und natürlich, Macron wird weiterhin derjenige sein, der in Brüssel zu den Gipfeln kommt, aber natürlich, er steht innenpolitisch ganz anders unter Druck dann. Und je nachdem, sage ich mal, wie massiv die Wahlniederlage des Präsidenten dann ausfällt am Ende, ist es natürlich auch so, dass Brüssel da eher not amused ist, wenn man es mit einer mehr oder weniger lame duck Macron zu tun hat und das noch bis 2027. Es wäre ja noch eine lange Strecke zu gehen, zumindest nach der regulären Amtszeit.
Ich habe den deutsch-französischen Motor ja schon angesprochen. Was ist, wenn er stottert?
Ja, dann ist das schlecht für Europa. Ne? Das galt immer schon, das gilt weiterhin. Und je nach Stärke des RN wird das natürlich so sein. Denn die Rechtsnationalen haben ja für den engen Partner Deutschland sehr erklärtermaßen ziemlich wenig übrig. Wollen ja ohnehin den Einfluss aus Brüssel eindämmen, zurückschneiden, je nachdem, wie man es sagen möchte. Also ich sag's mal am konkreten Beispiel, wenn man jetzt auf die Überschriften für die nächsten Jahre in der EU schaut, die hat man sich ja gerade gegeben, dann ist das Verteidigungsfähigkeit und und Wettbewerbsfähigkeit. Und gerade beim Zweiteren, da muss Deutschland und Frankreich den Weg zeigen. Wir diskutieren hier über die Kapitalmarktunion zum Beispiel, die endlich Wirklichkeit werden soll. Also wo Standards im Steuer- und Insolvenzrecht angeglichen werden sollen, damit es attraktiver wird, in der EU zu investieren. Und der Rassemblement National, der macht den Franzosen hingegen teure Versprechen. Ne? Steuern runter, früher eine Rente, das ist das Gegenteil von dem, was europäisch nötig und geplant ist. Also das kann sich auch Frankreich im Prinzip nicht leisten. Und deswegen guckt man auch aus der EU sorgenvoll auf den Schuldenberg in Paris.
Vielleicht können Sie uns kurz an einem konkreten Projekt beschreiben. Und zwar ein Projekt, für das man nicht nur Macron im EU-Rat, sondern eben auch die Zustimmung in den Parlamenten der Mitgliedsländer braucht und die mit der EN-Mehrheit fraglich wären. Also was wäre es?
Ja, also ich würde es ein klein bisschen andersrum sagen. Also gerade wenn man sich die Unterstützung für die Ukraine nimmt, da wissen wir ja, der Rassemblement National ist sehr russlandnah, sehr viele ausgewiesene Putin-Freunde. Der Wahlkampf wurde in früher Zeit häufig aus Moskau mitfinanziert. Also da werden natürlich demzufolge auch sehr klare Grenzen formuliert, was zum Beispiel Waffenlieferungen an Kiew angeht. Und wenn man sich jetzt Projekte anschaut, wie noch mehr Militärgüter europaweit gemeinsam einzukaufen und zu bestellen, damit das alles ein bisschen schneller geht. Das ist ja das, was man hier bespricht. Das verträgt sich natürlich auch nicht mit der deutlich stärker nationalistischen Agenda, die ein RN verfolgt. Also all das wird deutlich schwieriger, sodass man sich eben nicht nur in der EU da Sorgen machen muss, sondern auch in der Ukraine.
Vielen Dank. Katrin Schmidt war das live aus Brüssel. Ja, Erfolg für die Rechtspopulisten auf Platz 2, der Zusammenschluss der Linken in Frankreich und ein Präsident, der sich ganz offensichtlich verkalkuliert hat. Hören Sie zur ersten Runde der Wahl in Frankreich den Kommentar von Caroline Düller.
NDR Info. Die Meinung.
Emmanuel Macron hat wie immer recht. Zumindest sieht er das so. Die Auflösung des Parlaments und die Neuwahlen, ein strategischer Fehler? Absolument pas, auf gar keinen Fall in den Augen des Präsidenten. Er bleibt mit einer kaum nachvollziehbaren Sturheit bei seiner Ansicht, dass der Schritt richtig war, notwendig sogar, um politische Klarheit zu schaffen, wie er sagt. In Macrons Lesart sehen das auch die Französinnen und Franzosen so. Die Rekordwahlbeteiligung von fast 67% zeige ja, dass auch die Menschen politische Klarheit wollten. Doch nach der ersten Runde dieser Parlamentswahlen scheint vor allem eines klar, nämlich dass Macrons Strategie des Ich oder die Extreme nicht aufgegangen ist. Wochenlang hatte Macron den extrem rechten Rassemblement National und das Linksbündnis, zu dem auch die linkspopulistische LFI gehört, auf die gleiche Stufe gestellt, gleichermaßen als politische Feinde deklariert. In einem Podcast hatte er sogar wörtlich vor einem drohenden Bürgerkrieg gewarnt, sollten die Extreme als Sieger aus der Wahl hervorgehen. Das Ergebnis des ersten Wahlganges ist auch eine Quittung für diese Strategie der verbalen Eskalation. Die extreme Rechte ist so nah dran wie nie zuvor, in Frankreich die Regierungsverantwortung zu übernehmen. Und in den Augen vieler Menschen ist nun das zweitplatzierte Linksbündnis die politische Kraft, die das verhindern kann, wenn überhaupt. Macron und sein Lager dagegen werden zunehmend manövrierunfähig. Eingekeilt zwischen zwei politischen Blöcken links und rechts, die sich immer unversöhnlicher gegenüberstehen. Die politische Landschaft und auch der Diskurs sind zunehmend polarisiert, angetrieben auch von Macron selbst. Als strategischen Fehler begreift Macron das alles immer noch nicht. Und das ist der größte Fehler von allen.
Die Meinung von Caroline Diller. Themenwechsel. Cannabis. Seit heute können die Samen ganz offiziell in die Erde. Oder doch noch nicht? Der Stichtag war dieser 1. Juli, so steht es im Gesetz zur Cannabis-Legalisierung. Seit dem 1. April darf zwar konsumiert werden, aber der Anbau war ja noch verboten, jedenfalls im größeren Stil. Der Cannabis-Anbauvereine. Ziemlich kompliziert das Ganze. Darüber wollen wir mit Keno Menninger sprechen. Er ist Sprecher des Dachverbandes Mariana Cannabis mit Sitz in Göttingen. Grüß Sie, Herr Menninger.
Schönen guten Tag. Gesamtverein, nicht Dachverband, das wird oft verwechselt.
Dann ändern wir das in Gesamtverein. Vielen Dank für die Korrektur. Ich wollte Sie aber eigentlich fragen, haben Sie die Schaufel schon in der Hand oder noch nicht? Weil jetzt am 1. Juli erst der Antrag auf Anbau gestellt werden kann.
Also nicht nur die Schaufel in der Hand, sondern Werkzeugkästen und den Computer hochgefahren. Wir haben ganz, ganz viel bereit. Allerdings werden wir heute noch keinen Antrag auf eine Anbaugenehmigung stellen. Das liegt daran, dass wir jetzt einfach sehr viele Informationen erst sehr kurz vor knapp bekommen haben. Welche Behörden sind zuständig? Dann müssten wir gerne noch klären, welche Behörden oder welche Länder erlauben, wie viele Clubs vielleicht doch aus kostentechnischen Gründen gemeinsam in einer Halle anzubauen und, und. Und von daher, wir haben alles fertig für den Aufbau. Wir sind ganz, ganz fleißig mit unserer ersten Referenzfläche und Vorstandswahlen. Die Eintragung vieler Vereine geht jetzt auch vonstatten. Aber die Anbaulizenzen werden wir heute leider noch nicht beantragen. Aber das kommt noch.
Das heißt ja auch, dass es bis zur ersten Ernte noch ziemlich dauert.
Richtig. Mhm. Also
wie groß ist denn, Herr Menninger, der Verein überhaupt? Also wie groß darf die Plantage werden pro Verein? Wissen Sie das alles? Sind ja sehr viele konkrete Einzelheiten.
Richtig. Es gibt verschiedenste Arten anzubauen und jeder CSC kann sich natürlich seine Art aussuchen. Wir planen für bis zu 500 Mitglieder und möchten auch mit unserer Referenzfläche, die bauen wir so auf, auch zum Testen, das gehen wir davon aus, dass alle 500 Mitglieder bis zu 50 Gramm Cannabis auch regelmäßig beziehen können. Ich gehe nicht davon aus, dass das tatsächlich so passieren wird, aber einfach nur, um das System zu testen. Und bei uns ist es so, wir glauben, dass um die 300 Quadratmeter sicherlich reichen würde, um diesen Bedarf zu decken, zumindest mit dem System, das wir aufbauen.
Und geeignete Orte müssen gefunden werden, die auch zum Beispiel alle überwacht werden müssen.
Das ist richtig. Wobei das mit dem Überwachen ist ja kein Problem. Das kann man ja selbst steuern. Da haben wir Einfluss drauf. Aber die Abstandsregeln, diese 200 Meter, sind ein großer Faktor und das macht die Immobiliensuche nicht unbedingt einfacher.
Mhm. Kennen Sie denn alle Regeln? Würden Sie das von sich behaupten?
Alle Regeln? Nein, ich glaube nicht. Also ich bin schon sehr, sehr fit, was das Cannabisgesetz, das Vereinsrecht und viele Dinge drum und dran angeht. Aber ich glaube, es gibt aktuell in Deutschland niemanden, der wirklich alle Regeln wirklich kennt und vor allen Dingen auch richtig interpretiert.
Es ist ja auch Regelwerk, was man einhalten muss, auch ganz schön viel klein-klein.
Ja, das ist richtig. Aber das Vereinsrecht ist sehr alt, sehr bewährt und lässt ja zum Glück auch viele Freiheiten. Deswegen haben wir ja so eine vielfältige Vereinswelt hier in Deutschland. Es ist ja alles mit dabei. Und das ist in Ordnung. Es ist zwar sehr, sehr kleinteilig, aber insgesamt kommen wir gut damit zurecht.
Das Gesetz sollte den Konsum von Cannabis legal machen, was nach großer Freiheit klang. Ist es das?
Es ist noch nicht so gut, wie es sein sollte. Also ich persönlich wünsche mir, dass der Hanf nicht nur aus dem Käfig gelassen wird und stattdessen jetzt an der langen Kette ist, sondern dass er wirklich komplett freigegeben wird. Aber das ist noch ein gutes Stück dahin. Wir haben jetzt neue Möglichkeiten, Freiheit zu genießen, selbst anzubauen, uns in Clubs mit Cannabis zu versorgen, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Aber das ist bei weitem noch nicht genug.
Sagt Keno Menninger, Sprecher des Gesamtvereins Mariana Cannabis mit Sitz in Göttingen. Der Hafen in Hamburg ist natürlich nicht nur für Hamburg wichtig, weshalb die Hafenpolitik des Senats überregional bedeutend sein kann. Und seit Monaten sorgt der Plan der rot-grünen Stadtregierung, einen gewichtigen Teil des Hafenbetreibers Hala an die Schweizer Reederei MSC zu verkaufen, für viel Aufregung. Von Ausverkauf ist die Rede. In seltener Einigkeit versuchen CDU, Linke und AfD den Deal noch zu stoppen. Viele Hafenarbeiter fürchten um ihre Jobs. In der Bürgerschaft, im Hamburger Parlament, haben SPD und Grüne eine Zweidrittelmehrheit. Sie werden also vermutlich die Pläne noch durchsetzen können. Nur grünes Licht zum Teilverkauf des Hamburger Hafenbetreibers Hala muss auch noch die EU geben. Und die prüft den Deal jetzt nach Informationen von NDR 90,3. Und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Dietrich Lehmann zur Frage, wonach genau die EU-Kommission schaut und ob das Geschäft doch noch durch Brüssel verhindert werden könnte.
Letzteres hoffen natürlich die Gegner des Hafendeals, allen voran die Beschäftigten der Hala, aber zu einem Teil auch die Opposition in Hamburg. Die EU schaut auf der einen Seite, ob die Schweizer Reederei MSC zu mächtig wird im Terminalgeschäft in Europa, wenn sie knapp die Hälfte an der Hala übernimmt. MSC hat ja noch in zahlreichen anderen Häfen Beteiligung. Da geht es also um die Frage, ob eine Art Kartell entsteht. Der andere Bereich, wo es bislang kein förmliches Prüfverfahren gibt, aber eine Art Vorprüfung, betrifft die Frage, ob die Stadt MSC ihre Hala-Anteile zu günstig verkauft. Da hatten sich mindestens zwei Kleinaktionäre an die EU-Kommission gewandt. Einer davon ist der CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Götz Wiese. Falls Hamburg zu günstig an MSC verkauft, würde man damit ja mehr oder weniger der MSC-Reederei einen Vorteil verschaffen, den andere nicht haben. Der Staat, also hier Hamburg, würde MSC subventionieren. Und das ist nach EU-Recht nicht zulässig. Wirtschafts- und Finanzbehörde jedenfach haben mehrfach beteuert, nein, der Preis ist nicht zu niedrig angesetzt. Dafür haben wir mehrere Fachleute draufschauen lassen und Gutachten eingeholt. Die Opposition und auch zahlreiche Fachleute aber sagen, die Hala ist viel mehr wert.
Und mit diesem Bericht von Dietrich Lehmann enden die Themen des Tages auf NDR Info für heute. Sie können die Sendung gerne abonnieren, in der ARD Audiothek zu finden.